Herzlich willkommen zur Episode 123. Wieder ein spannendes Buch auf unserer Leseliste. Radikal besser, entfache den Zukunftsgeist, der in dir steckt. Geschrieben hat es Frederik G. Pferdt und ist im Murmann Verlag 24 erschienen, also relativ aktuell. Und ich habe mir wieder einen wunderbaren Leseoptimisten dazu geholt, nämlich den Rupert Fey von Beyond Flora. Hi Rupert, ich freue mich sehr, dass wir dieses Buch gemeinsam besprechen.
Hallo Angela, ja, toll, dass ich dabei sein darf und dass mein Vorschlag dein Gehör gefunden hat.
Ja, nicht nur mein Gehör, es hat ja insofern gut getroffen. Ich hatte das Buch bei mir schon im Kindle seit einiger Zeit herumliegen und da kam das ja wie gerufen, dass du mir dieses Buch vorgeschlagen hast. Und wir beide sind ja schon mit einem Podcast verbunden. Wir haben ja, ich habe nachgeguckt, oh meine Güte, Februar 23, Podcast 23. Jetzt, oh, wie schön, ich erkenne jetzt die Verbindung, jetzt 123. Ja, das aber gelesen, On the Way to New Work. Sag mal, wie bist du auf das Buch gekommen und was fasziniert, was begeistert dich so?
Also ich bin auf das Buch tatsächlich gekommen wegen dem radikal anderen Titel, also radikal besser, hat mich tatsächlich, glaube ich, in der Buchhandlung in dem Fall sogar angestoßen. Kennen den, hatte von dem Frederik schon mal irgendwie einen Vortrag gehört. Mhm. Und ja, bin auch so Google-affin, also wir haben Google auch in der Firma. Insofern, sofort gesagt, musst du kaufen, das war kurz vorm Urlaub und habe ich mir das dann auch komplett angetan schon. Und bin da reich belohnt worden und dann habe ich halt dir geschrieben, gesagt, Mensch, das sollen wir mal machen, das ist ein gutes Ding. Irgendwie passt ja auch gut in die Zeit, also ein bisschen Optimismus können wir gut brauchen. Und da habe ich gedacht, das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, warum ich es auch mir auch gekauft habe, weil da kann man nie genug Impulse haben.
Also, wie du schon sagst, es passt gut in die Zeit und wir beide, ich glaube, wir beide sind ja radikale Optimisten, auf jeden Fall können wir
uns so bezeichnen. Unbedingt. Vielleicht lesen das ja immer die Falschen, ne? Aber also zu viel geht ja nicht irgendwie.
Nee, ja. Nee, deswegen hat es mich auch angesprochen. Und als ich dann so eingestiegen bin ins Buch, was mir gleich am Anfang richtig gut gefallen hat, ist, also ich glaube, ich habe das ja eh schon ein paar Mal erzählt oder auch drüber gesprochen. Ich habe ja so einen Lehrgang gemacht als Zukunftsforscherin in Anführungszeichen zum Thema Futures Thinking. Und sein Ansatz fand ich einfach richtig klasse, ganz am Anfang zu sagen, was ist denn Zukunft überhaupt? So diese Zukunftsforscher, die kümmern sich ja immer um die Zukunft. Aber was viel wichtiger ist, dass man sich mal anschaut, was ist denn deine Zukunft? Den Gedanken mochte ich als Einstieg total gerne. Und wie er dann eben auch Zukunft so aufs Konkrete runterbricht. Ich weiß nicht, hast du dir da auch schon Gedanken dazu gemacht? Und wie hast du das gelesen?
Also ich fand tatsächlich, das hat mich auch total abgeholt, dieses, so die Tradition, ne? Tradition sagt ja, naja, du, man nimmt halt so einen Trend aus der Vergangenheit und dann schreibt man den sofort, ne? Und wenn jetzt 10% online kaufen, dann sind das in 10 Jahren 30%. Und er geht halt sehr stark in diesen Aspekt, man muss sie schon gestalten. Und was ist denn deine Vision der Zukunft und wie kommst du dann sozusagen dahin? Und das erstmal rauszulocken, das fand ich sehr, sehr stark und auch, wie gesagt, ein bisschen anders wie diesen, ja, so grob statistischen Ansatz, dass man eben so einen Trend fortschreibt und dann irgendwann, keine Ahnung, gibt es noch E-Autos oder irgendwie sowas. Das fand ich schon sehr, sehr stark, wie er das macht und auch schreibt dann ja, wie man dann so einen Prozess in die Richtung anlegt. Und da kam so der alte Coach bei mir wieder durch, dass man halt das ist natürlich so eine Bestätigung, dass der Prozess ja, dass das ja wichtig ist, dass man den Prozess richtig macht. Und dann guckt man, was rauskommt und nicht einfach, ich mache so einen Workshop mit dem befohlenen Ergebnis und dann tue ich so, als wenn alle da zufällig draufgekommen sind und das nochmal so ganz stark zu öffnen sozusagen und zu sagen, Mensch, wir gucken einfach mal, wie es denn sein könnte und dann gucken wir am Ende, wie kommen wir dahin. Das finde ich einen ganz starken Ansatz.
Ja, genau. Und um nochmal so beim Einstieg im Buch, bevor wir dann auf die Dimensionen des Zukunftsgeistes eingehen, die das Buch durchziehen, fand ich es auch nochmal wichtig und richtig vom Gedanken her, einfach zu sagen, hey, Zukunft beginnt halt im Hier und Jetzt. Also auch die Frage, was esse ich heute zu Abend? Ist eine Zukunftsfrage, also ich bestimme meine Zukunft, ne? Ob ich Spaghetti esse
Ja.
oder eben Pizza, habe ich meine Zukunft gestaltet, also es ist was Aktives. Und was mich aber bewegt hat, das fand ich sehr, sehr klug als Grundgedanken. Er sagt ja, er möchte den Fokus nicht auf diesen Materialismus, glaube ich, nennt das Lenken im Sinne von, wenn ich über die Zukunft nachdenke, was will ich in der Zukunft haben? Also wenn ich mir meine Zukunft vorstelle, lebe ich in einem Haus oder welches Auto fahre ich oder fahre ich in die Stadt mit einer Drohne oder weil wenn man sich dann halt futuristisch vorstellt, sondern er sagt, frag dich mal besser, wie will ich mich in Zukunft fühlen? Also dieser Seinszustand nennt das. Und das hat mich sehr bewegt, weil da habe ich mir so vorher auch noch nicht Gedanken drüber gemacht, mal drüber nachzudenken, hey, wenn ich an meine Zukunft denke, in 5 Jahren oder in 10 oder vielleicht auch in 3 Monaten, wie soll es mir da gehen? Und ich glaube, da kommt man auf neue Gedanken und Überlegungen, als eben immer zu sagen, ja, ich stelle mir so ein konkretes, ja, Star Trek-Szenario vor, dass wir da mit den Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Das ist ja alles materialistisch gedacht. Und das fand ich einen spannenden Gedanken.
Das stimmt, das ist so eine totale Erweiterung nochmal. Und ich glaube, wahrscheinlich wird das zu stark sonst immer so aus der Wirtschaft betrieben, ne? Weil dann sagt man immer so, welche Produkte kommen und welche gehen und wie muss man das dann irgendwie organisieren, das Leben und da sozusagen auszubrechen und nochmal zu schauen, ja, wie will ich mich fühlen, was denke ich dann? Und dann so den Rest drumherum zu bauen, ist ja eigentlich viel, viel cleverer und nochmal viel, viel stärker in dem Prozess drin, wie sich zu überlegen, ob die Drohne 4 oder 5 Flügel hat oder keine Ahnung, wie weit die dann fliegen kann. Also das ist, glaube ich, ein viel stärkerer Ansatz. Vielleicht wird der weniger gemacht normal, weil er halt nicht so kommerziell ist einfach, ne? Aber sehr, sehr spannende, gute Idee, gerade zur Jahreswende, finde ich auch, wenn man so
Ja,
ein bisschen Rückblick macht,
genau.
passt das gut.
Genau. Und da hat er ja dann nochmal, also um einfach nochmal auf diese Zukunftsforscher, wobei ich da auch immer sehr gerne solche Bücher und auch solche Trends lese, aber das grenzt da halt explizit ab und das finde ich
Ja.
auch gut, weil er sagt, in meinem Buch geht es eben nicht um diese großen Trends und wie sie da besprochen werden, sondern eben eher ums Innere, um die innere Haltung. Aber um das nochmal klar zu haben, eben, er nennt es auch, das eine ist eben in Anführungszeichen die große Zukunft, die ist von außen vorgegeben. Weil ganz ehrlich, ob jetzt SpaceX auf dem Mars landet oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Also zumindest wüsste ich nicht wie, obwohl man auch darüber nachdenken könnte. Aber es geht eben um diese persönliche Zukunft und die ist eben beeinflussbar. Und darum dreht sich dieses ganze Buch, seine eigenen Gestaltungsräume zu erkennen, zu entdecken und dann auch zu nutzen. Und das ist dann, ich weiß nicht, wie es du für dich de definiert hast, also das ist dann ja sein Begriff von Zukunftsgeist, also den in sich entfachen, das heißt ja auch der Titel. Da
Ja,
hat
genau, da kommt mir, also ich glaube, da merkt man zum einen, dass er natürlich da in so einer Firma mit Google war, wo er dann sozusagen auch die Freiheiten hatte, das zu tun. Aber er beschreibt ja auch immer wieder so den Kontext, den dann eben so auch von Google, dann kommt dann natürlich auch dieses Kommerzielle rein. Und ich finde dieses Beispiel super, wo er da sagt, nein, dann natürlich könnte man sich vorstellen, dass man in Zukunft auf der Dachterrasse arbeitet. Aber da sagt er auch wieder, aber wie fühlst du dich? Und es geht ja gar nicht darum, ob da jetzt 3 Schreibtische oder 4 stehen, sondern wenn man dieses Gefühl zulässt, dann kommt man vielleicht auch dazu, naja, vielleicht ist die Dachterrasse gar nicht so toll, weil da die Flugzeuge fliegen oder Krach und Lärm ist. Aber dieses Gefühl der Freiheit kannst du vielleicht dann auch in einem ganz anderen Szenario wieder ersetzen. Und das finde ich immer gut, wenn man nochmal so 1 oder 2 Schritte sogar zurückgeht und dadurch dann erkennt, was wollte ich eigentlich wirklich erreichen? Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Nachteil von in meiner Branche gibt es ja auch welche, die arbeiten viel mit so Vision Boards, was glaube ich eine sehr gute Idee ist. Aber auch so ein Bild schränkt natürlich dann ein und dann ist man wieder auf der Dachterrasse und eigentlich nicht unbedingt vielleicht, dass man im Sonnenschein in der freien Natur sein wollte. Und das finde ich einen guten, echt zieht sich auch so durch, sehr guten Aspekt, da nochmal auf die ursprüngliche Idee zurückzukommen, ne, was man eigentlich erreichen wollte. Das finde ich ganz stark.
Das finde ich auch, also das mag ich insgesamt an dem Buch sehr, dass er ja unzählige Beispiele bringt. Also und
Ja.
halt, das ist dann irgendwie ein kleiner Wermutstropfen für mich. Es ist halt dauernd, es wird ständig die Googler, die Googler, die Googler. Und wir
Ja, da ist so
lesen
ein
dann
kleiner Werbeblock,
neu.
ist immer eingebaut, ne? Da ist immer, sind also die seine Berufswelt war da, glaube ich, auch zu 80 oder 90% und die Beispiele sind alles frühere Kollegen sozusagen. Ja.
Da muss man immer versuchen, ein bisschen mal das Gegoogle wegzukehren, um die Beispiele dann wieder neutral zu lesen. Wobei ich mich ausgesprochen amüsiert habe. Also er spricht ja immer von seinen Googler, also die nennen sich, wusste ich auch nicht, Googler, als Personen. Aber die neuen Mitarbeiter bei Google heißen dann nicht Googler, sondern Noogler.
Ja.
Sehr amüsiert, wenn man dann so kleine Italics erfährt.
Also man merkt schon, dass die da so ein eigenes Universum sich da auch erschafft haben. Und wir haben uns das ja tatsächlich mal angeguckt im Urlaub. Wir waren ja mal in der Zentrale. Und aber das ist schon eine verrückt inspirierende Atmosphäre. Das sind ja verschiedene Komplexe. Die sagen ja auch Campus, wir sind kein Büro, sondern wir haben einen Campus mit der Logik, dass die echt guten, innovativen, eigentlich am liebsten ja immer weiter studieren wollen würden. Die wollen ja gar nicht arbeiten in dem Sinne und deswegen bauen wir denen so eine Atmosphäre wie so ein Campus und das kann ich nur jedem empfehlen. Man kann da ja, da stehen überall Fahrräder rum in Google-Farben und man kann die auch einfach nutzen. Also auch wir sind dann mit so Google-Rädern da durch die Straßen gefahren und die bleiben auch immer irgendwie stehen oder nimmt die wieder sich eine, also die werden auch nicht abgeschlossen oder so. Und die haben sehr viel so Insel draußen, auch mit Natur und Besprechungsecken. Also es ist schon eher so ein Wellness-Ressort, wie dass man jetzt sagt, das ist so ein knallhartes Büro. Also tun schon viel, um diese Kreativität anzuregen. Gut fand ich aber dann doch, dass man die Beispiele auch verwenden kann. Also ich habe jetzt, man hatte ja immer die Angst, Mensch, das sind so Weltkonzerne und was kann ich mit meinem kleinen Laden da draus lernen? Das kann man gut adaptieren, finde ich. Da ist kein Also da habe ich jetzt kein Problem gehabt, zu sagen, okay, da kann ich jetzt trotzdem was mit anfangen.
Kann ich gleich ein kleines Beispiel dazu geben, weil ich mir das genau auch gedacht habe. Also ich versuche ja immer aus diesen Büchern für meine eigene Lebenswelt dann Sachen rauszuziehen. Und eine kleine Geschichte, die er erzählt hat, die ich mich dann auch wieder zum Nachdenken für mich selber gebracht hat, ist, dass sie, wenn es um Kreativität geht und neue Ideen entwickeln, dass sie festgestellt haben, oder nicht feststellen, sondern dass wir einfach immer von Annahmen geleitet werden. Ne? Wir haben ja unser Paket an Erfahrungen, das wir immer mit uns tragen. Und oft machen wir Sachen nicht, trauen uns nicht dran oder machen sie auf eine bestimmte Art und Weise, weil wir halt glauben, so kürz. Und da hat ein ganzes Kapitel, also hat er sich sehr intensiv ja auch damit auseinandergesetzt. Und dann macht er aber so ein kleines Beispiel, wo ich mir dachte, das ist cool. Nämlich er erzählt, dass sie in ihren Labs-Räumen, also die haben ja immer so Räume, wo sie sich dann treffen, um irgendwas zu diskutieren, dass sie dann mal bewusst gesagt haben, und wenn man die betritt, sind sie leer. Das finde ich so einen coolen Gedanken. Einfach mal komplett, hey, wir beginnen auf dem Blanko-Papier, auf dem Blanko, in einem Blanko-Raum, weil wenn wir Stühle drin haben, ist schon mal die Sitzordnung vorgegeben. Und damit, das macht was mit unseren Ideen. Und sowas finde ich witzig und auch eben dann die kleine Idee, die ich für mich rausgezogen habe, ist auch wirklich dieses, hey, wenn du morgens zu deinem Schreibtisch kommst und da liegen halt schon die Stapel und Sachen von gestern, dann nimmst du die Annahmen von gestern mit, was du alles zu tun oder nicht tun hast. Also sorge dafür, dass dein Schreibtisch leer ist, wenn du morgens hinkommst. Und das mache ich sowieso nie. Ich habe mein Handy auch nicht am Bett und so. Also ich habe da keine Geräte. Starte den Tag halt mal ohne irgendwas, sondern nur mit deinem Kopf. Das gefällt mir total gut.
Ja, das ist ja so eine Analogie, ne? Dass man diese Annahmen ja mit sich rumträgt, ne? Also jeder hat
Ja.
schon seine, also in unserer Branche ja auch, also die Unternehmer sagen ja, aber das brauchen wir nicht probieren. Also das, ne, das ist alles, also das ist alles erst einmal gegeben. Aber wenn man sich natürlich schon an drei Seiten ankettet, dann wird das auch schwer in Bewegung zu kommen. Und ich fand das auch gut mit dem leeren Raum. Hab mich auch eigentlich dabei erwischt, weil wenn man so Workshops oder Tagungen macht, dann ist das ja so. Dann steht da halt schon so ein U oder also irgendwie so ein Setting ist ja da. Und man muss sich ja praktisch zwingen, das erstmal umzubauen. Also das machen wir jetzt nicht selten, aber ich glaube, wenn der Raum ganz leer wäre und die Teilnehmer kämen zuerst rein, die würden sich vielleicht ganz anders organisieren. Und das wäre vielleicht auch mal witzig, einfach, ich suche da schon mal einen Stuhl. Also,
Ja, also
so,
genau
ja.
das meine ich auch. Ne? Das ist einfach die Vorstellung dann, was passiert denn, wenn dann da 10, 20 Leute in dem Raum auf einmal stehen und es ist nichts da und sie müssen sich organisieren. Wie organisieren die sich, so dass sie sich, das würden wir dann hoffentlich, denke ich, so machen, wie sie sich hier wohlfühlen. Also da kannst du ja ableiten an Gruppendynamik und sonstigen Erkenntnissen ohne Ende.
Naja, und auf der anderen Seite, also wie viel härter ist es dann nochmal, diese Vorbelegung, wenn es jetzt halt so Besprechungsräume in den Firmen sind? Also da ist es ja so, der Chef oder die Chefin, die sitzen immer genau da. Und
Ja.
da ist natürlich, da ist ja so viel unausgesprochene Hierarchie und alles Mögliche schon dabei. Also das ist natürlich noch viel, viel stärker wie jetzt in so einem Setting, wenn Leute erstmal in einen unbekannten Raum kommen. Und das ist auch immer eine große Stärke, wenn man in so einen freien Raum kommt, den man nicht noch nicht kennt, finde ich. Ja.
Ja, genau. Also für die Hörerinnen und Hörer, also genau das zeichnet dieses Buch aus, dass da eben so viele Beispiele und Geschichten aus der Praxis drin sind, die man dann wieder für sich nimmt und natürlich für sich umadaptieren kann und gucken kann. Lass
Ja.
uns mal einfach so, er hat ja, er benennt ja sechs Dimensionen des Zukunftsgeistes, das sind dann auch die Kapitel. Und mein Vorschlag ist, wir schauen einfach in diese einzelnen Dimensionen immer so ein bisschen rein und gucken, was ist da vielleicht so ein
Ja.
Highlight, was wir uns rausgezogen haben. Und eins habe ich aber noch mitgebracht aus dem Vorwort, also Vorwort aus dem ersten Kapitel, was ist Zukunftsgeist heute? Nämlich eine Satz, wo ich dann auch gleich, kann ich dir zeigen, das passende Bild dazu habe, nämlich also dieses aktive Gestalten, zukunftsorientierte Menschen stellen sich ihren Weg in die Zukunft vor. Das heißt, die Entscheidungen, die sie für ihren nächsten Schritt in die Zukunft treffen könnten, visualisieren sie. Und kennst du den Ollen Hansen, Peter T. Schulz? Der kommt ja aus dem Norden oben bei euch. Nee, ich schicke dir den Link. Großartige Bilder malt der, ich liebe ihn dafür. Und der hat ein Schild, das hängt bei mir. Da schaue ich jeden Tag drauf und da steht einfach drauf, wer im Punkt die Linie sieht, kann sich die Zukunft denken.
Ja, das ist sehr gut.
Und das finde ich so cool, dass es hängt hier wirklich auf der Seite.
Ist auch was dran oder viel dran.
Ja,
Ja,
genau. Und
ja.
genau das sind dann diese Sätze, die er auch schreibt, wo ich mich dann wieder erinnert fühle und sage, ja, genau, ich bin ja auch umgeben von solchen Sprüchen und Gedanken.
Ja, die ja immer wieder so ein bisschen rausholen auch oder nochmal
Ja.
stutzig machen und dann zu Ideen führen. Ja, das stimmt. Also das erste ist ja radikaler Optimismus. Das ist ja so das erste, die erste Variante. Das finde ich wirklich stark. Und da ist ja ein Satz, also nicht, dieses ist ja auch so ein Zitat, wie ist das Glas halb voll oder halb leer? Sagen, ja, es geht ja darum, wie wir das Glas weiter füllen. Das finde ich nochmal so eine totale Ergänzung, weil die auch nochmal weiter weggeht von dem immerwährenden, so, wir haben so einen Verteilungskrieg, ne? Also ich muss halt was nehmen und dafür hat der andere das weniger. Diesen Gedankengang, dass halt generell noch viel, viel mehr möglich ist, sich den zu erhalten, das ist, glaube ich, ein ganz großes Plus irgendwie, ne?
Ja.
Ja.
Und da fand ich einfach die eine Definition für was versteht er unter radikaler Optimismus einfach so gut. Nämlich, das ist der unbedingte Glaube an das Potenzial für das Besser. Und da muss man wirklich die einzelnen Worte mit betonen. Es geht nicht darum, dass es unbedingt besser wird, das wissen wir nicht. Aber dass das alles ein Potenzial hat für besser. Das ist ja eben eine persönliche Lebenseinstellung, aber das einfach nochmal so zu lesen und vor Augen zu haben und wie viel besser es einem geht, wenn man so tickt. Also das können wir beurteilen als radikale Optimisten, aber ich denke mir immer die armen Pessimisten da draußen, die den ganzen Tag schlecht gelaunt durch die Gegend rennen müssen.
Ja, und das Optimismus kostet ja auch erstmal nichts, ne? Also das ist ja eigentlich, macht es aber dann doch ein bisschen bunter und schöner. Und
Ja.
also ich glaube, also wie radikal man ist ja egal, aber also ich glaube, jeder hat ja trotzdem Tage, wo man sagt, so, okay, also da habe ich jetzt echt keine Idee. Also wir hatten jetzt
Ja.
wieder so eine Gesetzesvorlage, da denke ich schon, so für die Branche. Also da habe ich gestern auch gesagt, dass da fehlt mir die Fantasie. Also da fehlt mir wirklich die Fantasie, wie man das machen kann. Aber heute ist schon wieder besser. Und ja, es ist ja immer auch irgendwie was drin. Und manche Sachen werden ja auch dann auch nicht wahr. Und wenn man so ein bisschen in dieses so selber auch zurückguckt im eigenen Leben, also irgendwie, es läuft sich ja dann doch alles irgendwie zurecht. Und in der Regel lacht man ja nach einem Jahr drüber, was man jetzt gerade meint, was das so unfassbar ist oder gar nicht zu bewältigen ist. Und insofern passt das
Ja.
schon mit dem Optimismus, ja.
Ja, da ist mir übrigens ein Wortspiel eingefallen, weil wir sprechen ja immer auch von optimieren. Ich habe keine Ahnung, ob das dann Optimismus, optimieren, wie das sprachhistorisch zusammenhängt. Aber ich fand es da lustig, weil mir ist dabei eingefallen, es gibt zum Glück nicht das Verb pessimieren.
Ja, das ist auch ein starkes, ja, das ist mal ein Zeichen, ne?
Ja, genau.
Ja.
War ich sehr froh. Also, weil ich dann wirklich bei dem Lesen dachte ich mir, stimmt, wenn wir Optimisten sind, dann wollen wir immer alles optimieren. Gott sei Dank will der Pessimist nichts pessimieren.
Ja.
Da haben wir nochmal Glück
Das ist dann auch
gehabt.
ganz gut, das soll man mal das soll nicht erfunden werden.
Hoffentlich haben wir es jetzt damit nicht in die Welt gesetzt.
Ja, genau. Können wir noch rausschneiden.
Ja, genau. Nee, aber was in dem Kapitel auch wieder als so kleiner Tipp drin war, den kannte ich schon, aber ich finde ihn einfach immer wieder bemerkenswert, ist dieses Ja und statt Ja aber. Nutzt
Genau,
du den
diese
auch bei deinen
Fragetechnik, ne?
Kursen?
Da später war noch mal was und warum ist das so, ne? Das gibt es ja auch so als Fragetechnik. Also
Ja.
sozusagen so tiefer reingehen, aber dieses Ja und ist einfach verbinden, ne? Statt trennen, ne?
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und da habe ich aber auch wieder was Neues dazu gelernt, weil also dieses Aber ist halt immer das Stoppschild. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, und ist eben dieses, wie du sagst, Verbindende. Ja, und wie könnte es denn dann gehen? Das ist da die Folgefrage. Aber was ich schön fand als Gedanken war dann mit dem Ja, und entdeckst du erstens neue Möglichkeiten, wie könnte es dann gehen? Aber noch besser finde ich, und du findest ein noch besseres Problem. Also dieses, vielleicht ist das Problem, dass man mit Ja, aber und Ja, und bespricht, ja, führt das in die falsche Richtung. Und mal nachzudenken, das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Five Whys, diese fünfmal Warum-Fragen-Methode, wenn ich mal dahinter frage, dahinter und dahinter, vielleicht ist das Grundproblem ja ein anderes. Und wenn ich das gelöst habe, haben wir eben diese Chance auf das Besser. Das hat mir gut gefallen.
Ja, da ist ja das Beispiel mit dem Eis. Also wie kann man verhindern, dass das Eis im Auto kleckert von den Kindern? Da hat er sozusagen so ein gutes Beispiel, ich habe es, glaube ich, nicht 100% mehr im Kopf, aber wo er sozusagen sagt, also wo er das Problem natürlich dann auch irgendwie mal beschreibt, weil sonst, dafür sucht man ja dann eine Lösung, dass man das nicht zu klein, aber auch nicht zu groß macht. Also dass man sozusagen den richtigen Weg findet, damit das auch noch konkret überhaupt gelöst werden kann. Das finde ich auch ein ganz starkes Modell, das ist sehr gut erklärt, das so zu einzusortieren, dass das nicht global galaktisch wird, weil dann gibt es auch keine Lösung oder die ist halt so beliebig und wenn man das Ganze zu klein fasst, dann ist es halt nicht das richtige Problem, weil das Problem ist ja nicht das Eis drauf, sondern das Problem ist, dass man das Auto sauber haben möchte. Also das ist ja sozusagen, der Kern ist ja gar nicht das Eis.
Ja.
Also es könnte auch die Lösung sein, kein Eis mehr im Auto, ne? Also das ist auch eine Variante, finden die Kinder wahrscheinlich nicht so gut, aber das gibt ja genau immer diesen Raum oder diese Offenheit dann zu sagen, okay, so komme ich halt, wenn ich jetzt mal nicht so eingeschränkt denke und ein bisschen weg von dem Eis gehe, dann finde ich auch ganz andere Lösung.
Und da hat mich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er bringt es in einem Nebensatz fast schon. Also da geht es ja um dieses Thema Perspektivwechsel. Und es gibt ein Video, ich kannte das wirklich nicht, von 1977, The Power of Ten. Hast du es wahrgenommen?
Nee, tatsächlich
Schau
nicht.
dir das nochmal an. Das hat mich umgehauen. Das ist also von 77 von Eames. Ich weiß gar nicht, ob das die Eames sind, die auch diesen Eames Chair entwickelt haben. Das ist Zoom Out und Zoom In. Das beginnt, du siehst so eine Kameraperspektive von einem Pärchen, das picknickt in Chicago auf einer Wiese. Und dann geht es immer dynamischen geht es immer zehnfach rausgezoomt, bis du von der äußeren Galaxie aus immer noch auf diesen Punkt guckst und dann zoomt es wieder rein. Das geht insgesamt 9 Minuten, das Video. Und dann zoomt es wieder rein, bis du bei dem einen von den zwei Picknickern in der Zelle des Körpers bist.
Okay.
Sensationell, sensationell, wie dieses, was du auch sagst, dann diese Perspektive, mache ich sie von galaktisch weit oder von extrem nah, wie sich dann der Fokus und die Sicht verändert. Und dass man 1977 überhaupt so ein Video gemacht hat. Und sie, darunter diskutieren sie dann auch, könnte man das nicht mal jetzt mit neuen Mitteln nochmal machen, hat es wohl auch Versuche gegeben, aber die sind alle nicht so gut wie dieses spektakuläre Video, das sich 77 jemand ausgedacht hat und wo du dich halt dann fragst als Zuschauer, wow, die Drohne konnte weit fliegen.
Das muss ich mal angucken, das ist mir dann das Problem des Schnelllesers, dass man das dann manchmal nicht hat.
Ja. Also und das zeigt eben genau dieses, es geht nicht darum, das zu ändern. Also du kannst die Situation in den meisten Fällen nicht ändern, sondern deinen Fokus auf die Situation. Und wie du darauf reagierst, ist das Entscheidende. Und dann sind wir halt wieder beim radikalen Optimismus. Welche Perspektive nimmst du ein? Ist es ein Hindernis oder ist es eine Chance? Also sind wir wieder.
Genau, und genau. Das ist, glaube ich, echt der Punkt. Ja.
Ja, genau. Also schon mal ein großartiges Kapitel. Zweite Dimension ist dann die grenzenlose Offenheit. Und da fand ich es ziemlich witzig. Also erstens, was mir immer total gut gefällt, er macht ja am Anfang jedes Kapitels so eine Rubrik einfach machen. Und diese Ideen, die er dann hat, also vertausch einfach mal den Supermarkteinkauf, fand ich sehr lustig, wenn ich mir vorstelle, wir stehen beide an der Kasse und sagen, und ich sage dann zu dir, können wir mal tauschen, ich möchte deinen Einkauf mit nach Hause nehmen. Aber dann einfach so drüber nachzudenken, hey, was kauft der andere ein, warum, was treibt den um und so, das fand ich einfach sehr.
Ja, tatsächlich habe ich mich dann auch erwischt, dass ich sozusagen auf dem Band gucke und dann versucht man so andere Menschen einzusortieren anhand ihrer Einkäufe, was glaube ich tatsächlich ziemlich gut funktioniert eigentlich. Also es ist ja eigentlich ziemlich treffend, aber der nächste Schritt ist eigentlich zu überlegen, warum kauft man eigentlich selber genau das?
Ja.
Und variiert da auch so wenig, ne? Also das ist ja jetzt, also das ist ja wenig Risiko eigentlich, ja. Wenn man ehrlich ist, ne? Aber das fand ich auch, das ist eine gute Idee einfach. Auch diese Offenheit zu bewahren und genau, was man dann damit macht, wenn man falsch eingekauft hat. Also wie gehe ich dann damit um? Ne? Bringe ich das zurück oder da hat er ja so, da dreht das Buch um, ne? Also muss man das Buch mal drehen. Das, und die Ideen kann wirklich jeder machen. Also da gibt es überhaupt keine Einschränkung.
Nee, genau, das sind immer so diese kleinen Sachen. Und dann ein Beispiel, das er da auch bringt, wobei da dachte ich, na hey, jetzt haut er aber auf die Kacke, so nach dem Motto, was er nicht alles für Menschen kennt, als er von seinem DFB also wo er dann, also ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es so gelaufen, entschuldige Frederik, wenn ich will niemandem zu nahe treten, aber die Vorstellung, dass er nur irgendwo einmal Name-Dropping macht und dann wird er persönlich angerufen vom, ich weiß jetzt gar nicht, wer welcher von denen ihn angerufen hat, aber
das darf auf jeden Fall egal, kommt gleich wieder.
Ja, aber wo ich mir dachte, nein, also der hat bestimmten Assistenten zum Termin vereinbaren und das erste Telefonat, du stehst nicht irgendwo zufällig im Supermarkt und dann ruft dich, also es war jetzt nicht Beckenbauer, aber dann ruft dich Beckenbauer persönlich an und sagt, ich brauche deine Hilfe, weil ich muss jetzt hier mal eine Innovation in den DFB bringen.
Ja, ich glaube, da kommt schon dieses, also er ist ja Deutscher, das finde ich also auch ganz witzig, ne? Also ich hatte irgendwie auch mal schon mal in so einem Post gesagt, Mensch, das Buch müsst ihr mal lesen, hat er gesagt, ja, müssen wir es jetzt von Amerikanern noch die Zukunft erklären lassen. Ich sage, er ist ja gar kein Amerikaner. Die Herleitung ist ja gut, ne? Also aus Ulm irgendwie und Bodensee und alles viel, viel Zufall gewesen. Aber das beschreibt auch wieder diese Offenheit, also diese Zufälle ja zuzulassen. Ist ja, da habe ich mich selber auch wiedergefunden. Es ist ja, Leute sagen im Nachhinein immer, naja, boah, das ist super strategisch entwickelt alles. Ja, das war aber alles nie strategisch entwickelt. Eigentlich war das immer so, da war jetzt irgendwie eine Möglichkeit und ja, okay, dann gehst du nach Berlin. So. Und das hört sich dann im Nachgang immer so super an. Aber eigentlich war das eigentlich immer nur so eine kurze Abwägung. Ist da irgendwie ein Risiko, kann da was schiefgehen. Und dann hat man es halt immer gemacht oder oft jedenfalls. Und dann, das wieder so rauszukitzeln, wäre, glaube ich, eine gute Idee für ganz viele Menschen sozusagen, das zuzulassen einfach, ne? Und dann nochmal zu gucken, was passiert denn auf der anderen Seite. Ich glaube ja, auch bei der Pizza ja nichts passiert, die man dann von dem anderen essen muss man abend. Also das ist ja, wäre ja auch kein Ding, ne? Also.
Nee, also das finde ich eben bei dem Kapitel auch dieses Schöne, also dieses für sich selber mitreflektieren und ich tick da ja auch so, ich nehme ja immer jede Gelegenheit wahr. Wenn wer irgendwie sagt, Angela, hast du Bock drauf, sage ich ja klar. Also egal was, ist nicht völlig egal, sage ich
Ja.
nicht. Aber so relativ, ich mache immer bei allem mit, um es auszuprobieren. Und das auch gemeint eben als Offenheit für das Neue, für das andere, es zuzulassen, es zumindest mal in den Bereich des Möglichen zu nehmen, als anstatt eben immer alles abzulehnen nach dem Motto, oh, Risiko könnte ja schief gehen. Nein, könnte ja gut werden, wie es immer so schön heißt. Genau.
Aber nochmal zurück zum DFB. Hast du die
Genau.
Beispiele noch im Kopf? Die fand ich wirklich klasse. Dieses 90 Minuten, also die haben ja so Rituale eingeführt. Das finde ich, ist ja auch so ein Schwenk, man ja immer offen, aber dann doch wieder so Rituale etablieren, ist, glaube ich, ist ja so eigentlich so ein Konterpart, aber fand ich sehr stark. Also einmal haben sie ja, also angeblich, oder vermutlich ja, wie auch immer, 90 Minuten stilles Arbeiten eingeführt, also wo man keine Termine hat. Passt natürlich super mit DFB und Spieldauer und die andere Kategorie bei Eigentor. Also jeder berichtet von einer Sache, die schiefgegangen ist. Es gibt ja 100.000 andere Namen, aber für den DFB passt natürlich sowas perfekt. Ne? Und da bin ich immer so, boah, das ist, ich finde das immer mega kreativ,
Genau.
wenn man dann da so eine Begriff findet.
Ja, und
Der auch noch allen Spaß macht irgendwie, ne? Also es macht ja auch Spaß, das dann zu erzählen. Und dadurch etabliert sich sowas ja auch viel besser.
ja. Wobei,
Ja.
also da schreibt er dann auch solche Sachen, gerade wie Eigentor, das in die Kultur zu verankern, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit. Das machst du nicht von, wir führen das jetzt ein und dann schnippschnapp macht jeder mit, sondern das schreibt er ja auch passend. Da spielt diese psychologische Sicherheit eine immense Rolle. Da gibt es ja ein Buch von der Amy Edmondson, ein ganz tolles Buch, wo man da natürlich gucken muss, dass man das als Kultur etabliert, damit dann wirklich Offenheit herrscht, erstens. Und zweitens, nicht so dieses, alle verdrehen die Augen und sagen, ha, der Rupert wieder, hat sich wieder im Bock
Hat das
erlaubt.
wieder vergeigt, hätte ich ihm auch gleich sagen können. So.
Du versinkst vor Scham im Boden, weil natürlich du immer befürchtest, wie werden die anderen urteilen, wenn ich das erzähle?
Ja.
Und
Aber ich glaube, es beruht ja auch auf einer Google-Forschung.
ja,
Also
genau.
den Wert für Teams, wo diese Sicherheit da ist. Und ich finde das super stark und ich sehe leider sehr oft, dass das nicht gegeben ist, dass Leute sich nicht trauen, was zu sagen. Muss man ja andere fragen, ob das jetzt bei uns immer so gelingt, aber also intern, aber ich finde das schon wichtig, weil oder unfassbar wichtig, weil es geht ja nicht darum, dass man die Fehler findet, sondern es geht ja darum, dass man sozusagen alles offen ansprechen kann, ohne Sanktionen zu befürchten und dann besser wird. Also wir sagen ja immer, Mensch, du musst ja, wir müssen den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Es sind ja noch so viele gute andere Fehler da. Lass uns lieber die machen und die Weiterentwicklung passiert ja ganz häufig über Fehler. Und deswegen finde ich das so schade, wenn man das, wie soll ich sagen, falsch gewichtet und sagt, naja, das ist ja nicht wichtig, lass uns lieber nach vorne gucken. Schon, glaube ich, echt ein Baustein, Fehler zu benennen. Und dann kann man ja auch besser daraus lernen. Also dann sagt ja manchmal noch einer, ja, okay, aber wenn wir es so gemacht hätten, dann wäre es nicht passiert. Und okay, dann kann man es ja abstellen. Also super Modell.
Und das dritte Beispiel vom DFB, das mir auch total gut gefällt, das nennen die die Mittagslotterie. Und das finde ich einen so herzigen Gedanken. Also wenn die Firma etwas größer ist, ein paar mehr Mitarbeiter, wo man sich halt nicht mehr unmittelbar, also wenn man
Ja.
nicht mehr in einem Raum sitzt, sondern einfach zu sagen, einmal im Monat, also alle Mitarbeiternamen werden in eine Schüssel geworfen und dann werden halt immer zwei ausgelost, die zusammen einmal Mittagessen gehen. So kennenlerntechnisch. Das finde ich so cool, weil du nie sonst mit den Menschen vielleicht ins Gespräch gekommen wärst und auf einmal wieder einen ganz neuen Kopf, eine neue Perspektive hast. Mir ist dabei eingefallen, also jetzt für meine Steuerberaterkunden, ich fände es ja obercool, wenn du als Kanzlei sagst, wir machen für unsere Mandanten so eine Mittagslotterie. Und wer mitmachen will, dessen Namen schmeißen wir in diese Kugel. Und dann kriegst du quasi, ich habe dich als Mandanten, den Rupert, und dann habe ich noch die Wiebke als Mandantin. Also in dem Fall, ihr seid jetzt verheiratet, da wäre es nicht so gut. Aber ihr würdet euch nicht kennen. Und dann sagen wir, nächsten Mittwoch hast du mit der Wiebke ein Mittagessen, haben wir euch einen Tisch reserviert und du gehst mit jemandem Fremden in dem Fall, aber vielleicht ein spannender Unternehmerkontakt essen und.
Das ist echt ein gutes Ding. Mir ist jetzt der Name wie Oliver Bierhoff, war's.
Ah, jawohl.
Ich bin
Jetzt
ja auch
haben
nicht so der ganz große Fußball, also, oder eigentlich gar nicht, aber der hat angeblich im Supermarkt
ja,
angerufen.
okay. Okay. Aber in dem Zusammenhang habe ich noch eine Übung, die ich so lustig finde, die werde ich irgendwann jetzt mal einbauen, nämlich die Papierfliegerübung. Erinnerst du dich an die? Nee, nicht die
Ja,
Papierflieger.
das war auch ein cooles Ding.
Ja, die Papierflieger ist die zweite. Die beste war dieses, die beste, schlechteste Idee, wo er sagt, er hat ein Team genommen, auf grüne Zetteln sollen sie schreiben, die besten Ideen, die wir haben für ein neues Restaurant. Und auf rote Zetteln sollen sie schreiben, die schlechtesten Ideen, die wir haben für ein neues Restaurant. Dann füllt da jeder so viel Zettel aus, was ihm einfällt. Dann sammelt er alle Zettel ein und dann wirft er die grünen weg. Und sagt, und jetzt überlegen wir uns bei den roten, also bei den schlechten Ideen, wo können wir eine gute Idee draus machen? Und ich finde, das habe ich mir gedacht, das müsste man mal, wenn man jetzt in eine Kanzlei geht, über zu Prozessoptimierung machen. Also die Mitarbeiter sollen alle Prozesse, die sollen sich überlegen, was ist die schlechteste Idee, um FIBU zu machen? Und was ist die beste Idee? Und die besten werden dann weggeschmissen und bei den schlechten arbeiten Mitarbeiter.
Auf jeden Fall hast du alle Leute dann sagen so, okay, jetzt geht's richtig los oder jetzt dreht sie durch, aber es ist ja so ein bisschen die Umkehrung, also radikaler Optimismus wäre radikaler Pessimismus, sozusagen das umzudrehen, ne? Also oder wie können wir erreichen, dass wir morgen gar keine Kunden mehr haben? Und der Umkehrschluss von der Idee ist ja wieder eigentlich eine gute. Und deswegen glaube ich, wird das auch funktionieren.
Genau.
Das ist ja und also das ist ja auch wieder so eine Übung, wie fast alle, die den Geist öffnet, ne? Und so Querdenken anregt und nochmal ganz anders. Und das ist, glaube ich, echt wirklich gut.
Ich
Das
sehe
ist
gerade, wir
schon.
sind schon wieder eifrig so mit drin. Wir sind erst
Bist noch
ins
nicht auf der
zweite
Hälfte,
Prozess.
ne?
Ich schlage vor, wir machen jetzt einfach noch, welches Highlight wollen wir unbedingt noch loswerden? Und die anderen vier Kapitel und überhaupt das ganze Buch legen wir ja sowieso allen ans Herz, das zu lesen.
Ja, das machen wir immer. Oder also zumindest, sonst hätten wir es ja selber auch, also sonst wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen. Also da muss ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen blättern hier in meinem Wust hier. Also Prozess statt Ergebnis, das finde ich, das hatten wir ganz am Anfang schon besprochen. Den leeren Raum habe ich hier auch, den haben wir auch.
Während du noch blätterst, ich sage einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer die weiteren Dimensionen kurz noch, die jetzt besprochen werden im Buch. Also Dimension 3 ist dann die unbedingte Neugier, spricht mir natürlich total aus dem Herzen. Punkt 4 ist konstantes Experimentieren, also immer wieder Iteration ausprobieren. Da fand ich die Würfelgeschichte großartig, die können wir gleich vielleicht noch kurz erzählen. Fünfter Punkt, fünfte Dimension ist die starke Empathie und die sechste ist dann die x-te Dimension, da geht es dann um den eigenen inneren Antrieb. Ja.
Also stark finde ich nochmal, das ist aber vielleicht was für, so mehr fürs Ende nochmal, wie man so seinen eigenen Schwerpunkt findet oder eben auch seine Rolle. Das finde ich ganz stark, sozusagen in der Umsetzung dann auch. Da hat er ja auch nochmal Beispiele. Und dieses vielleicht nochmal ergänzend dazu dem Beispiel da mit den Fehlern, also diese Transparenz zu erzielen und dass die auch Empathie wieder erzeugt. Das finde ich so. so stark. Das ist ja auch keine neue Idee eigentlich, aber natürlich muss eigentlich der Chef zuerst den Fehler erzählen. Also sozusagen dieses Lernen durch Vormachen oder auch diesen Raum zu öffnen, wird ja nicht passieren, wenn die Chefin sich da hinstellt und sagt, jetzt erzählt mal jeder von eurem größten Fehler im letzten Jahr. Die muss halt einfach selber anfangen, ne? Oder so, da habe ich halt völlig falsch eingeschätzt oder da habe ich gedacht, damit gewinnen wir was und das war halt ein Desaster. Also man kann einfach gar nicht erwarten, dass andere damit anfangen. Das muss, glaube ich, schon passieren.
Genau. Nee, eine schöne Abkürzung ist mir dann noch über den Weg gelaufen, wo ich geschmunzelt habe, nämlich die KDU, die Kosten der Untätigkeit. Fand ich cool. Sagt er so schön, die KDU sind immer höher als die Kosten, wenn du einen Fehler machst. Also nichts tun ist immer teurer als ausprobieren und dann Fehler machen, weil aus dem Fehler lernst du halt. Und da fand ich wirklich cool die Geschichte mit dem Würfel, wo er sagt, also wie risikofreudig sind wir und warum ist es so wichtig, auszuprobieren? Also je mehr du ausprobierst, desto besser ist es. Das, wenn du dir vorstellst, wir
War mit
zwei.
einigen Würfel oder mit 10 war das, ne? Also, oder je mehr Würfel man verwendet, ne?
Nicht je mehr, sondern je öfter du würfelst, ne?
Ja, genau. Ja, immer mit 3, glaube ich, oder so. Ja.
Genau, weil
Ja.
wenn wir zwar jetzt die Wette abschließen, ich biete dir an, Robert, wenn du einmal würfelst und du hast beim ersten Mal eine 6, kriegst du von mir eine Million. Wenn du keine 6 hast, zahlst du mir eine Million. Nie im Leben würden wir uns darauf einlassen, viel zu
Ja.
hohes Risiko. Aber wenn ich sage, okay, 20 Mal darfst du würfeln, dann denkt man schon an, wenn ich sage, 100 Mal würfeln, dann sind wir beide vielleicht sogar bereit, das Risiko einzugehen, wenn wir sagen, also, kann ich noch was machen? Und den Gedanken finde ich so schön, dass man sagt, ja, je mehr du ausprobierst und experimentierst und auch scheiterst, aber desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann doch am Ende gewinnst. Und ob es jetzt eine Million ist, ist ja wurscht. Je
Ja, aber
nachdem.
das ist ja tatsächlich so ein typisches Beispiel. Also bei uns aus der Branche ist ja sozusagen neue Produkte. Also habe ich eine neue Pflanze oder neue Sorte, probiere ich die oder nicht? Und wenn man halt nur eine ausprobiert, dann ist halt statistisch relativ sicher, dass es das nicht der neue Renner wird. Wenn ich 10 ausprobiere, dann, dass da 2, 3 von überbleiben, ist einfach viel, viel wahrscheinlicher. Und es geht ja immer auch um Tempo irgendwie, ne? Also ich sollte sagen, naja, ich probiere halt eine und wenn es nicht wird, dann noch eine und noch eine zu einem, ist das ja dramatisch ermüdend. Also keiner hält das durch am Ende in der Realität. Und wenn man sagt halt, ich habe jetzt dreimal schief gegangen, ja, dann mache ich es halt nicht mehr. Also das bringt ja alles nichts. Es ist halt viel besser, glaube ich, einfach sofort mit so einem kleinen Feuerwerk anzufangen und sagen, ich traue mich jetzt mal 5 Sachen. Und da bleiben auch 1 oder 2 von über. Das ist einfach ziemlich wahrscheinlich. Und das illustriert dann, finde ich, sehr, sehr gut mit dieser. Mit der Würfelgeschichte, die ja auch super anfassbar ist, ne?
Ja, genau. So, in dem Sinne. Gibt es wirklich viele solche Geschichten da drin, viele tolle Beispiele. Wir haben jetzt nur einen kleinen Auszug gebracht. So abschließend, also für mich ist es eben der Grundgedanke, dass es immer eine bewusste Entscheidung ist, wo geht die Reise hin und dass wir einfach damit unsere Zukunft gestalten und das ist was eben was Aktives ist und nicht wir warten halt ab, welcher Politiker was jetzt in den nächsten 3 Jahren entscheidet, sondern wir gucken halt, was können wir tun, ganz persönlich, dass meine persönliche Zukunft besser wird. Das mag ich sehr gerne.
Total, das ist wirklich ein Manifest in die Richtung eigentlich. Das ist wieder das stark. Und was ich noch gut fand ich am Ende, dass so ein ist ja fast ein Abbinder, das Kapitel oder diesen Block, wo er sozusagen nochmal darauf hinweist, dass die eigene Persönlichkeit natürlich eine Rolle spielt. Und dass man die auch sozusagen, dass man das auch berücksichtigen muss oder nutzen muss, ne? Also diese Superkraft, ne? Was man bei Kindern ja auch verwendet, wo man sagt, Mensch, was ist denn das, was du besonders gut kannst? Und da ist ja das Beispiel, dass einer, der halt eher dann doch wieder so ein bisschen dominanter ist oder so Sachen eben durchzieht. Und natürlich kriegt er den Feedbacks dann immer, ja, du hast das Team nicht mitgenommen. Aber ich glaube, sie war das sogar. Sie merkt dann halt dann, dass sie dann auch wieder losgeschickt wird zu so einer Mission Impossible sozusagen. Weil dann die Leitung auch erkannt hat, naja, aber wenn es einer hinkriegt, dann ist die das. Und natürlich ist das vielleicht nicht dann ganz kooperativ in jedem Moment, aber wenn wir das Brett jetzt mal zu Ende bohren wollen und wir haben nur Zeit bis 1.6., dann nehmen wir die dafür. Und das finde ich ist auch ein, weiß ich nicht, finde ich immer auch wichtig, dass man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt, zu sagen, okay, ja klar, natürlich hat man Ecken und Kanten und Stärken und Schwächen, aber auf diese Stärken nochmal zu optimieren und zu sagen, okay, aber da bin ich aber einfach richtig gut und jetzt suche ich mir halt einen, der das andere kann. Das ist ja auch gar nicht neu, aber bleibt ja genial.
Genau.
Ja, und finde ich auch gerade in so einer Zeit jetzt, wo halt viel Umbruch ist, kann man halt ja auch nicht immer so unendlich viel rumexperimentieren. Da muss man einfach dann ja auch Ergebnisse schaffen und wenn man sich die richtigen Leute an die richtigen Stellen setzt, ist das ein riesiger Hebel. Ja.
Genau. Und das ist ja dann auch bei diesem Abschlusskapitel wunderbar, wo er dann nochmal Tipps gibt, wie man sich seine eigenen Stärken aufzeichnet in diesen wunderbaren Wellen und Reisen.
Genau, ja.
Genau. Sehr gut, das werden wir dann jeweils für uns machen. In der wunderbaren, besinnlichen Adventszeit können wir dann ja unsere eigenen Superkräfte entwickeln und auf alle Fälle uns eine schöne Zukunft
Und
nicht nur
fortschreiten,
ausmalen,
genau.
sondern gestalten in dem Sinne. Danke dir, Robert,
Machen
war
wir
ein
so.
super Buch und ein tolles Gespräch wieder. Bis zum nächsten
Prima. Bis dahin.
Mal.
Danke. Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.